Okay, dann möchte ich gerne mit euch Gottes Wort mitteilen und ich möchte dich bitten, dass du heute besonders dein Herz öffnest für Gott. Gott ist ein guter Gott. Wir starten heute eine neue Predigtserie, Everyday Life. Wie gehen wir mit unserem Glauben im Alltag um? Die nächsten Wochen werden wir solche Themen behandeln mit verschiedenen Titeln und verschiedene Prediger, die hier vorne stehen werden. Und wir werden das einfach in verschiedene Phasen gucken, wie kommen wir mit so Alltagsthemen und Alltagsfragen, wie kann das behandeln? Und heute möchte ich an eine grundlegende Sache herankommen, nämlich Fight the Fight, kämpf den Kampf. Und ich denke, wir wissen alle, in unserem Leben gibt es irgendwo Kämpfe, oder? Es gibt aber einen Unterschied, wenn ein Christ kämpft und wenn ein Nicht-Christ kämpft. Weil ein Christ kämpft normal, weil er nur kämpfen muss, auch okay. Ein Christ kämpft den Kampf mit einer geistlichen Unterstützung. Die Bibel nennt unser Leben ein geistlicher Kampf und die Bibel definiert unser Leben mit Kampf, den guten Kampf und mit eure Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte, die Finsternis und der Teufel und so weiter. Und wir wissen, dass unser Kampf ein kompletter geistlicher ist. Der Wind weht hin, der Wind weht her und wir werden immer wieder von irgendwelchen Wind getroffen und geschlagen. Schicksalsschläge passieren unerwartet, ob wir es wollen oder nicht, ob das unsere Schuld war oder nicht. Die kommen, manchmal sind anderen schuld dran, manchmal sind wir schuld dran. Und da möchte ich sehr gerne mit folgendem Zitat beginnen. Nicht, was wir erleben, sondern wie wir empfinden, was wir erleben, macht unser Schicksal aus. Und das sagen die säkularen Menschen. Das ist jetzt nicht aus Lukas Kapitel 5, Vers 6. Das sagen die Menschen, die Wissenschaftler. Nicht, was wir erleben, sondern wie wir empfinden, was wir erleben, macht unser Schicksal aus. Und ich habe einmal erwähnt, ein Psychologe oder Psychologiewissenschaftler hat einmal gesagt, wir sind so geformt, 10% von dem, was wir gemacht haben aus dem, was uns passiert ist und 90% aus dem, was die Menschen uns getan haben oder wie wir mit dem umgegangen sind, was uns getan worden ist. 90%, das ist das, was anderen getan, 10%, was die anderen getan, 90%, was wir draus gemacht haben. So sagen die Wissenschaftler mindestens. Wie gehen wir mit solche mit Schicksalsschlägen um? Wie empfinden wir das? Wie behandeln wir das? Ich war in meiner Gemeinde in Offenburg nach der Bibelschule. Ich war ja dort 3 Jahre lang und dann besuchte ich zum einmal Hauskreis. Und in diesem Hauskreis hat so ein etwas älterer Mann geleitet mit richtig langen weißen Bart und richtig tiefe Bassstimme. Also der Mann war einfach richtig zum Packen mitnehmen, richtig knuddeln Tag und Nacht. Und er trüpfelte irgendwo göttliche Weisheiten, von wo er sie gebracht hat, frag mich nicht, aber die waren immer wieder gut. Und an diesem Typen war ganz eine Eigenschaft, die mir irgendwie gefiel. Ich fand es aber, wie er das Ding verkauft, extrem lustig. Am Ende von seinem Hauskreis hat er so diese visitenkartengroße Kärtle rausgeholt. Auf die Karten gab es immer so Ermutigungsbibelvers. Okay, kennt ihr die? Und dann hat er sie umgedreht, quasi, dass man nicht sieht, was auf die Karte geschrieben steht. Und das ist so, wie wenn man Karte spielt, so aufgemacht, so einen halben Kreis. Aufgemacht und dann wollte er, dass quasi jeden Teilnehmer seines Hauskreises einen Spruch für die Woche auszieht und das soll so für die Woche eine Begleitsvers sein. Alles soweit, alles so gut, nur wie er das genannt hat, ich dachte, der Typ hat nicht alle Tassen im Schrank. Er macht es so, dreht seine Karten auf, nimmt sie und sagt, und jetzt zum Abschied gibt's noch die christliche Horoskopin. Und dachte, yes, das fehlt noch, so den Glückszieher, den BMW raus und so weiter. Ich fand es lustig, wie er das gesagt hat. Aber manchmal, ganz ehrlich, wenn ich so das eine oder andere Bruder und Schwester beobachte, kommt das mir so vor, als ob jetzt ein Glückskeks notwendig wäre. Kennt ihr die Glückskekse her? Ich habe ein Bild mitgebracht und draufgeschrieben, dass der Plan schon längst fest, also Gottes Plan steht schon längst fest, du brauchst keinen Glückskeks. Lustig ist, auf diesem Glückskeks steht gerade, a plan you have been working on for a long time is being to take shape. Also ein Plan, an dem du schon lange arbeitest und formst, ist dabei in Form zu nehmen. Fand ich sehr lustig, dieses Bild. Dachte, das muss ich mitnehmen. Aber manchmal kommt das mir echt so vor, als ob der eine oder andere Bruder und Schwester einen Glückskeks braucht, der dem sagt, hey, pass auf, es geht weiter. Da geht's weiter. Wir suchen manchmal unser Glück hier und dort. Ich habe mal ein Phänomen beobachtet, besonders in den Gemeinden, wo dann nach dem dritten Halleluja-Lied, so kommt dieses Teil, jetzt hören wir auf die Stimme Gottes und wollen wir geistliche Impulse sammeln. So eine Zeit hatten wir auch schon mal hier früher. Und dann findest du diese Brüder und Schwester, die gleich so die Bibel aufdrehen. Das ist der Bibelvers für heute und Gottes Spruch, schon und gut. Entweder habe ich auf Gottes Stimme gehört und was ist Gottes Anweisungen für mein Leben oder lasse ich am liebsten liegen. Und die allerpowervollste Gemeinde kommt vorbereitet. Die allerpowervollste Gemeinde kommt und hat bereits zu Hause am Mittwoch auf Gottes Stimme gehört, was dran ist für so einen Tag. Oh, Halleluja. Und daran sehnen wir uns. Da baut sich gerade ein geiles Team, der richtig betet, der richtig auf Gottes Stimme hört, der richtig im prophetischen Gebet auch geht. Hört auf Gott und kommt hier vorbereitet. Ich sage euch, das wird unserer Gemeinde eine andere Richtung, einen anderen Wind geben und ich freue mich total auf diese Zeit. Wisst ihr, dass Gott eigentlich die Pläne für unser Leben fix geschmiedet hat und an denen wird gerüttelt und wird nicht geschüttelt? Es gibt unzählige Bibelstellen. Ich möchte nur eine gerne mit uns teilen, denn wir sind seine Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Freunde, wenn du Gott dienen willst, ich habe hier eine super Nachricht für dich und du sagst, hey, ich will kämpfen, ich bin aber am Verlieren. Die Atmosphäre Gottes ist schon voll von guten Werken. Halleluja. Die Atmosphäre Gottes, die Atmosphäre ist voll von guten Werken. Die musst du nicht mal kreieren, die sind schon da von Gott. Die sind schon vorbereitet, damit wir in ihnen wandeln sollen. Freunde, deine Nachbarschaft, meine Nachbarschaft ist voller, die Atmosphäre ist voll von guten Werken, in denen wir wandeln sollen. Hier nicht können, sondern sollen. Die Atmosphäre ist voll von guten Werken. Gott hat einen Plan für dein Leben und für mein Leben gemacht. Und immer wieder mal irgendwie schaffen wir es, irgendwo geknackst zu werden. Und wir sind aus diesem Plan heraus. Und dann fangen an, die Kämpfe zu kommen, fangen an, die Kämpfe stärker zu werden. Was haben wir gesehen und erlebt, dass uns aus Gottes fester Berufung und Sendung herausreißt? Wir sehen viel, wir erleben viel. Wir sind berufen zum Kämpfen, den guten Kampf zu kämpfen, an unsere Berufung dran zu bleiben. Wir sind berufen, voranzugehen. Und wisst ihr was? Gott hat den Weg schon vorbereitet. Nicht mal an diese Kämpfe und Wege aus den Kämpfen müssen wir dran denken. Ich werde dich überraschen. Glauben kann richtig einfach und simpel sein. Wir Menschen machen das so extrem kompliziert wie nichts anderes. Wir machen das so difficult, so irgendwie, für alles brauchen wir die Bücher von Bill Hybels und Bill Johnson und Bill was weiß ich wer, und mit den 10 Schritten zum Raus aus der Krise heraus, um zurück. Hallo, Freunde, es gibt Gottes Wort. Es gibt ein lebendiges Wort, die heißt die Bibel. Und wenn du keine hast, komm nachher zu mir, schenke ich dir gerne eins. Vom Herzen. Und in diesem Gottes Wort ist Leben und ist Licht. Und ist Lebenswege für unser Leben, für unsere Kämpfe, für unsere Situationen, die wir brauchen. Freunde, was haben wir gesehen und erlebt, das uns dermaßen aus Gottes Plan herausholt, dass wir nicht mehr finden wollen? Es gibt immer einen Grund. Es gibt immer eine Sache, die eine Sache verursacht. Es gibt nichts, was so in die Luft platzt, so ein Bang-Effekt und dann entsteht etwas. Die Ergebnisse sind Resultaten von Ereignissen, versteht ihr? Die Ergebnisse resultieren sich, weil irgendjemand irgendetwas getan hat, eine Entscheidung getroffen hat, einen Schritt gemacht hat, irgendwas hat jemand was gemacht und dann befinden wir uns in der Situation. Aber selbst an das hat Gott schon längst gedacht. Und das Gute an der Sache ist, möchte dir gerne was sagen, wenn Gott uns beruft und sendet, ist er auch über die Angriffe informiert. Puh. Wenn Gott uns beruft und aussendet, wenn Gott sagt, hey, du bist meins, ist er auch, glaub mir, schon von im Vorfeld darauf bereitet, dass du einmal kommst und sagst, Herr, ich kann nicht mehr. Ich habe die Zeiten auch gehabt. Und wollte Gott am liebsten erschießen und buchsen und töten und was weiß ich was, habe ich alles erlebt. Alles okay, darf mal ja passieren. Aber ich habe mit meinen Anliegen damals Gott definitiv nicht überrascht. Ich habe damals mit meiner Situation Gott überhaupt nicht belastet und überlastet. Er war gerade bereit auf sowas. Er hat gewusst, dass ich an diesem Punkt irgendwann mal in mein Leben komme, wo meine Tränen laufen, wo meine Stimme ihm gegenüber lauter wird und nicht unbedingt freundlicher, wenn lauter ist. Und so weiter. Und er wusste, und ich habe Gott mit nichts überrascht. Ehrlich gesagt, als ich dann zu Gott zurückkam in dieser Zerbrochenheit, weil ich Gott nicht überrascht habe, und fang ihm an zu loben und zu preisen, fang an mir so gefühlt, als ob da mir so ein Klapser so auf dem Hintern gibt, hey Alter, jetzt steh mal auf, schüttel mal den Ärger von dir, wieso vergeudest du so viel Zeit in so viel Scheiß, steh mal auf, fang an zu gehen, fang an zu leben, ich habe dir keinen Geist von Zerbrochenheit, sondern einen Geist von Sohn und Kindschaft gegeben, bei dem du mich Papa nennst. Und wenn du mich Papa nennen darfst, Shakarababasi. Oh, Halleluja. Wenn du Gott Papa nennen darfst, hör auf zu heulen. Wenn du Papa nennen darfst, dann richte deine Augen auf diesen himmlischen Vater. Das ist der erste Schritt für einen siegreichen Kampf. Richte deine Augen zum Papa im Himmel und bewahre das, was er dir gegeben hat. Und er wird schon für dich kämpfen. 4. Buch Mose 14, meine ich. Ihr seid still, ich kämpfe für euch, heißt das dort. Ihr bleibt still. Wenn du in guten Kampf kämpfen willst, geh zu Papa. Sitz auf seinen Schoß und entspann dich. Hast du die besten Chancen, lass Gott dein Recht zeigen und nicht du selber. Kämpf nie für dein Recht, glaub mir. Sonst wirst du richtig dermaßen bloßgestellt. Mach das einfach nicht. Gott ist ein guter Gott. Er kämpft für dich. Heute Morgen möchte ich gerne mit euch einen gewaltigen Mann Gottes anschauen, nämlich Moses. Dieser Typ, der war eigentlich ein Glaubensheld, ein starker Mann Gottes. Wenn ich jetzt seine ganzen Lebensdetails betrachten möchte, müssen wir also erstmal heute Nacht irgendwann mal den Gottesdienst beenden, schaffen wir nicht. Und ich dachte, okay, 36 Kapitel kann ich vielleicht in ein paar Fakten zusammensammeln, weil ich davon ausgehe, dass die meisten hier die ganze Story von Moses und sein Leben kennen. Und ich will auch nicht zu seiner Geburt zurückgehen, aber ein bisschen später vielleicht zu seiner Berufung. Und ich möchte gerne anhand von Moses schauen, wie er Kämpfe gekämpft hat und was ihm mittendrin passiert ist und wie er zurück den Spur gefunden hat. Lass uns ein paar Fakten von Leben von Mose zusammenschauen. Am Anfang bekam Mose eine klare Berufung. Merk dir 2. Mose 3, nachher sind wir bei 34 oder 36, also das geht echt durch die ganze 2. Buch Mose, die Geschichte. Gott beruft ihn und gibt ihm eine klare Berufung, nennt ihn bei Namen. Nicht nur das, Gott gibt ihm einen ganz, ganz klaren Auftragbeschreibung. Du sollst mein Volk aus der Gefangenschaft herausführen mit Details und mit Nicht-Details und mit dem Ganzen. Und dann Gott gibt ihm eine Offenbarung und eine Verheißung. Ich werde mit dir sein. Und dann kommt diese blöde Frage von Moses. Gott, süß, dass du bei mir gerade bist, aber frag dieses Volk, wer ist dieser Gott, der dich berufen hat? Und jetzt kommt das. Gott offenbart sich zu Mose und sagt, ja, dann sagst du, okay, auf Deutsch gibt's so eine interessante, ich nenne es jetzt mal interessante, aber ich meine bitteschön diese schwäbische Interessant. Kennt ihr die schwäbische Interessant? Also, wenn die Frau was kocht und es schmeckt den Mann nicht, der Mann darf nicht sagen, es schmeckt nicht, der sagt, es schmeckt interessant. Okay, und in diesem Sinne ist diese Übersetzung sehr interessant. Auf Deutsch, genauso wie auf Englisch, das heißt dort, Gott sagt, wenn das Volk fragt, wer dieser Gott ist, sagt, ich bin der, ich bin. Was ist denn das für eine Übersetzung, bitteschön? Or I am who I am that I am. Oh, solche Übersetzungen, schmeiß die bitte in die Tonne. Glaubt diese Wissenschaftler nicht, die sowas übersetzen, weil ich Israeli bin und Hebräisch kann und Hebräisch lesen kann und auf Hebräisch im Alten Testament steht, nicht I am, steht Ani Asher Ani, das heißt, ich bin der, ich bin, steht Ahye Asher Ahye, ich werde der sein, der da sein wird. Also Gott sagt, ich bin der, der dabei ist. Ich bin der Seiende. Das heißt, das ist das, was man als falsch übersetzt. Ich bin der Ich Bin. Was ist denn Ich? Bitte schön, vergiss diesen Namen. Gott heißt nicht Ich Bin, der Ich Bin. Er heißt Ich Bin, der Seiende. Ich bin der, der dabei ist. Oh, Halleluja. Ich bin, der dabei ist. Gott ist dabei. Hey, guck mal deinen Nachbarn und sag, hey, hallo, Gott ist dabei. Gott ist bei mir. Weißt du das? Gott ist dabei. Ah, Halleluja. Gott ist dabei. Und dann in dem ganzen Tumult erlebt er noch Wunder in Ägypten vor dem Pharao mit dem Stab und die ganze Kraft, die Gott live und in Farbe sein Volk und Moses einfach offenbart. Dann überlebte das ganze Volk und er die ganze 10 Plagen in Ägypten. Es blieb eigentlich nicht übrig geblieben. Und das Volk hat Gottes Rettung, Handeln und Versorgung gesehen in der Wüste. Und die haben gesehen, wie Gott das Meer für sich spaltet. Wir sind trockenen Füßen rausgegangen. Einmal habe ich ja über den Exodus gepredigt und ich habe ein paar Fakten über diese Meerteilung und dieses mit einer Nacht oder durch eine Nacht, dass vier Millionen rübergehen. Diese Öffnung musste 5 Kilometer breit gewesen sein. Also wer Ulm kennt, das ist von hier bis zur Frauenstraße. So breit war die Öffnung, damit das Volk rüber kann in Minuten, Stunden, keine Ahnung. Aber das muss richtig breit gewesen sein. Und Gott hat dort gehandelt. Sie haben erlebt, wie Gott Manna regnen lässt und Fleisch. Er hat sie ernährt. Er hat Wasser aus dem Fels für sie. Also Versorgung ohne Anfang und ohne Ende. Und dann passiert das, dass Mose einfach Gott begegnen geht zum ersten Mal und Gott liefert ihm mündlich die 10 Gebote und seinen Willen. Das sind wir schon mal bei 2. Mose 20, bei 3 haben wir schon angefangen. Gott offenbart ihm die 10 Gebote und Mose geht runter. Und sagt dem Volk, Freunde, das ist Gottes Reden. Erstmal alles mündlich, es waren noch keine Tafeln und Steine. Und das Volk reagiert mit, jawohl, das werden wir machen. Das, was Gott sagt, das werden wir befolgen. Wir werden das tun, was Jehova geboten hat. Das ist uns ein Befehl, das ist uns ein heiliger Weg, das machen wir. Und dann bricht ein Chaos im Lager, sowas von. Nämlich, Mose lässt sich Zeit oben auf dem Berg, 40 Tage oder mehr. Und Gott schenkt Moses das gesprochene Wort am Anfang. Und jetzt achtet bitte auf diese Begriffe. Am Anfang lieferte er mündlich. Bei der zweiten Begegnung lieferte Gott Mose 2 Tafeln, auf denen seine Handschrift steht, mit den 10 Geboten. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Am Anfang war das Wort und das Wort, versteht ihr die Zusammenhänge? Am Anfang war alles mündlich und dann wurde das Wort Gottes lebendig und sichtbar. Am Anfang wurde die 10 Gebote mündlich überliefert, nachher gab es Steine, auf denen Gottes Handschrift steht. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war bei Gott. Kennt ihr 1. Johannes 1? Und später hieß das Vers 14, meine ich, und das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Oh, Halleluja. Wie schön ist das, wenn wir diese Verhältnisse verstehen können. So, Mose nimmt die zwei Steine Gottes, 40 Tage, das Volk wird jämmerisch und wird einfach vermisst den Mose total und Aaron ist da, Aaron kann die Sache nicht recht werden und das Volk sagt, hey, wo bleibt denn Bruder Mose? Mach uns einfach einen Gott, den wir anbeten können. Moment mal, das Gott hat euch doch sein Wort einen Monat her gegeben und ihr fängt an zu beten, aber ein Mann fehlt und dann fingen die an, Gott dazu anzubeten, so Aaron sammelte alles Gold, schmilzt das, mach einen goldenen Kalb und das Volk Israel vergisst in einem Monat Gottes Gebote. Und sie fangen an, für einen goldenen Kalb aus dem eigenen Gold rumzutanzen und zu jubeln und anzubeten. Und Aaron kann die Sache nicht standhalten. Das Volk irrt eben vom Weg ab und betet Götzen an. Und dann kommt Mose, sieht das Ganze und schmeißt hin. Und da beginnt ein Kampf. Da beginnt ein gewaltiger Kampf. Mose kommt. Schaut, was da passiert, schmeißt die Tafeln weg und macht das einfach kaputt. Ich möchte das gerne von 2. Mose kurz 16 zurück zu Vers 16 lesen. Die Tafeln waren Gottes Werk. Achtet bitte auf diese Worte mit Rot geschrieben und unterstrichen. Die Tafeln waren Gottes Werk und die Schrift, sie war Gottes Schrift auf den Tafeln eingegraben. Und es geschah, als Mose sich dem Lager näherte und das Kalb und die Reigentänze sah, merkt euch, sah, er kam, war Gottes Hand, war Gottes Schrift, war Gottes Werk, Mose kommt nach hinten, er sieht, was er sieht, schau mal, was dann passiert. Da entbrannte der Zorn Moses und er warf die Tafel aus seinen Händen und zerschmetterte sie unten am Berg. Mose, Mose, Mose. Er hat 2 gewaltige live und in Farbe Begegnungen mit dem allmächtigen Gott in einer Form, die kein Mensch zuvor gesehen hat, einen brennenden Busch, der nicht brennt, und Gott redet zu ihm durch Rauch und Wolken und das Ganze. Er liefert ihm mündlich sein Wort, er liefert ihm schriftlich, er beschenkt ihm 2 Tafel, Handwerk, richtig personally made by God. Richtig, richtig made by God, Factory God, das gibt's einmal nur. Dass Gott so ein Produkt macht und er schenkt ihm den Mose. Und was passiert da? Mose lässt sich von der Situation beeindrucken und wirft das, was Gott ihm gegeben hat. Und darauf möchte ich gerne hin. Dein Leben ist ein dir von Gott gegebenes Geschenk. Und zwar nicht, damit du sie gerne für dich lebst. Sorry. Keiner hat Amen gesagt. Dein Leben ist ein von Gott dir gegebenes Geschenk, und zwar nicht, damit du es für dich allein leben sollst und darfst und kannst. Come on. Dein Leben ist ein Geschenk des Himmels. Die Gaben, die du bekommen hast, sind ein Geschenk des Himmels. Und zwar nicht, damit du und ich stolz werden, sondern damit wir anderen dienen und segnend wirken. Halleluja. Mose bekommt so einen gewaltigen Segen und dann kommt dieses Wind auf ihm, kommt eine Tsunami auf sein Leben, ein geistlicher Tsunami. Er sieht, das Volk ist weg und er wirft alles hin. Er lässt sich so von einer Menschenmenge, es war nicht wenig, abirren. Die wird sich so beeindrucken. Er war so sauer, der Zorn verzehrte ihm, dass er das verwirft, was Gott persönlich ihm gegeben hat. Eieieiei. Freunde, wie oft verwerfen wir das, was Gott uns gegeben hat? Wie oft vergessen wir prophetische Worte, die zu uns gesprochen worden waren? Wie oft vergessen wir die Bibelverse, die uns damals ermutigt haben, auferfrischt haben? Wie oft vergessen wir unsere ursprünglichen Berufung, zu dem wir eigentlich berufen worden sind? Und ich sage noch einmal, es gibt Wüstenzeiten, es kommen Wüstenzeiten, wo wir aus dieser ganzen Berufungssache auch rauskommen. Ich war auch mal rausgerissen. Und habe nicht das gelebt, wozu mich Gott berufen hat, und habe nicht das verwirklicht, das, was Gott mir geschenkt hat. Es blieb auch auf die Strecke geblieben. Es gab Zeiten, wo ich auch hingeschmissen habe. Freunde, das kann mal passieren. Das ist Leben. Sache ist, wir dürfen nicht in diesem Modus bleiben. Sache ist, wenn wir so in einer Wüstenzeit sind, dass wir wieder auf die Beine stehen und fangen an, Gott zu loben, Gott zu preisen, Gott zu ehren und sagen, Herr, dein Wille geschehe in mein Leben, so wie im Himmel. Und wenn Gottes Willen in unser Leben wie im Himmel passiert, oh Halleluja, dann lass mich dir sagen, wie man das auf Klardeutsch nennt, Himmel auf Erde. Du bist Himmel auf Erde, wenn Gottes Wille wie im Himmel durch dich und in dir passiert. Das ist Himmel auf Erde. Himmel auf Erde ist nicht, was weiß ich, nennen wir mal ein Urlaubsparadies, Malediven oder Israel. Ah, oh, wer hat das gesagt? Halleluja. Der Mann hat Geschmack und der weiß, was gut ist. Was ist schöner als das Heilige Land? Also da gibt es auch nur heilige Probleme, heilige Kriege, heiliges Abwasser, alles heilig. Also heiliger geht gar nichts. Also richtig, richtig heilig in allen. Heilig mit all dem, was das Wort heilig richtig bedeutet. Richtig schön heilig. Das ist nicht Himmel auf Erde. Diese ganze Urlaubsparadiese, die wir uns denken können, besuchen können. Kanarische Inseln und was weiß ich wo, Hawaii und wie hieß das, wo ihr da wart? wo man diese Götter anbetet und Mäuse, wie heißt das, Thailand und keine Ahnung wo und Kuba, wie man so leckere Stängele mitbringen kann und so weiter. Das ist alles schon und gut, aber das ist längst nicht Paradies. Das ist längst nicht Himmel auf Erde. Überhaupt nicht. Himmel auf Erde ist, wenn der Himmel dein Herz erfüllt hat und aus deinem Herz heraus sprudelt und andere Menschen segnet. Das ist wie im Himmel. In meinem Leben auch. Was beeindruckt dich so sehr, dass Gottes Gabe an uns verweben? Was beeindruckt uns so sehr? Ich habe ja dieses schöne Bild gefunden von einem richtig Panorama-Viewing irgendwo und einer schmeißt das, also dieses Bild tut dir immer sicherlich weh, wo einer so ein teures Objektiv einfach runterschmeißt. Einfach als Symbol dafür, mit dem Objektiv kann ich eine weite Sicht haben. Ich kann Sachen klarer und näher sehen. Und irgendjemand schmeißt so ein Objektiv weg. Und ich denke manchmal, wenn wir Gottes Berufung an uns verwerfen, passiert genau das, dass wir Gottes Elemente für die weite Sicht verworfen haben. Dass wir nicht mehr deswegen kämpfen wollen, weil wir diese weite Sicht verloren haben, weil wir das Ziel nicht mehr sehen, weil wir den Plan nicht mehr erkennen, weil wir den Spaß, der am Ende passiert, total vergessen haben. Bei Gottes Berufung ist der Spaß am Ende, nicht am Anfang. Ist die Freude am Ende, nicht am Anfang. Wenn Gott kommt und sitzt dir diese Herrlichkeitskrone und sagt dir, hey, Buble, schön warst du, brav warst du, treu warst, wenn du von mir aus willst. Und da sitzt diese Krone dir auf dem Kopf und sagt, hinein in meine Hochzeit, hinein in mein Feiern. Du warst treu im Kleinen, komm in das Große hinein. Ich will dich feiern und ich will dir mit meiner Gnadenkrone krönen. Da ist der Spaß der Berufung, Freunde. Nicht am Anfang, nicht mittendrin, nicht wenn das gut geht. Ist auch schön und gut, aber der tatsächliche Spaß kommt zum Schluss. Und wer lacht, lacht am Ende, hieß das, heißt das in der Deutsche? Wie heißt das nochmal richtig? Come on. Finde ich sehr gut. Sowas muss man einfach wissen. So. Nach diesem Ereignis, Gott ist sauer auf sein Volk und sauer auf Mose. Und Gott schwört, hey, jetzt ist Schluss. Dieses Volk ist sowas von hartnäckig. Die kommen nicht mehr in meine Ruhe. Ich will sie nicht mehr haben. Sie haben mein Wort verworfen, andere Götter gesucht, trotz aller Versorgung. Ich mache Schluss mit denen. Und dann kommt ein Mose, der so zornig ist und der gerade das verworfen hat, was Gott ihm gegeben hat. Und sagt ihm, Moment mal, ich bin genauso sauer wie du. Aber mach mal langsam. Nicht so schnell. Und Gott sagt, was willst du? Und Mose sagt, pass auf, wenn du dein Wort geltend machst und du verwirfst uns, wie wir dich gerade verworfen haben. Uns kennt keiner. Aber dich haben die Ägypter genauso gesehen und gehört. Die haben gesehen die Plagen, die haben das geteilte Meer gesehen, die haben deine Herrlichkeit gesehen. Und wenn du uns verwirfst, Gott, werden sie dich alle auslachen und sagen, sogar ihren Gott wollte sie nicht mehr haben. Wo ist denn ihren Gott geblieben, der Meer und Land geteilt hat? Die werden dich auslachen, Gott, das kannst du nicht machen. Und Gott schaut den Mose an und sagt, ey, Kleiner, voilà, du hast recht. Das kann man so nicht machen. Hast du vollkommen recht. Weißt du, dass deine Gebete und deine Argumente mit Gott können echt seine Pläne ändern? Können echt Gottes Zorn wegweichen? Gott ist sehr langsam im Zorn, total langsam im Zorn, aber Gott hat auch Zorn. Deine Gebete können vieles, vieles, vieles winden von dem, was du nicht weißt. Und die bewegen das. So, Gott redet mit Mose und Mose bekommt noch einmal Chance, aber diesmal muss er selber die Steine hauen. Diesmal hat Gott gesagt, hey, ich werde dir und das Volk nochmal eine Chance geben. Am Anfang habe ich die Steine selber gemacht, aber jetzt musst du erstmal die Steine hauen und ich mache den Rest. Und da möchte ich gerne mit euch kurz schauen. 2. Mose 34, 1. Darauf sprach der Herr zu Mose, haue dir 2 steinerne Tafel wie die ersten zurecht. Also mach sie förmig. Ich habe zwar himmlisch gemacht, du musst jetzt mir nachmachen. Du musst jetzt das tun, was ich getan habe. Und dann Gott sagt Folgendes. Dann werde ich auf die Tafeln die Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln standen, die du zerschmettert hast. Mamma mia. Das ist ein Wort. Gott sagt zu Mose, hau du dir die Steine runter. Öffne du eine neue Seite. Zeig mir, dass du meinen Willen wiederhaben willst. Und Gott sagt, ich werde wieder mein Wort Fleisch werden lassen. Oh, Halleluja. Und wie oft brauchen wir, dass Gottes Wort Fleisch wird in unser Leben, in unser Alltag, in unsere Kämpfe, in unsere Situationen. Wollen wir, dass Gottes Wort Fleisch wird, dass Gottes Verheißungen sichtbar werden, offenbart werden, Realität werden. Wie oft wünschen wir uns das, dass Gottes Wort Fleisch wird unter uns. Wie oft brauchen wir und wie oft haben wir Hunger danach. Gott gibt Mose diese Chance und sagt ihm, hey, mach das. Und sag ihm, ich werde darauf schreiben, das, was du zerschmettert hast. Ich werde meine Worte schreiben. Hau du dir die Steine runter. Ich werde die Worte drauf schreiben. Öffne du dein Herz. Öffne du dein Leben. Komm zu mir vom Herzen. Und ich werde mit dir neue Geschichte schreiben. Freunde, wenn wir Kämpfe kämpfen wollen, if we wanna fight the fight. Dort beginnt das an, dass wir erkennen, was wir verworfen haben und das wieder im Angriff nehmen, im Griff nehmen und sagen, Herr, ich lasse das nicht noch einmal fallen und ich zerschmettere nicht mehr wieder das, was du mir gegeben hast, denn das, Herr, was du mir gegeben hast, oh Halleluja, das ist einfach schön. Das ist gut. Das ist ewig. Das möchte ich unbedingt beibehalten. Ich musste das nicht verwerfen. Ich will das nicht loswerden. Ich will das umarmen. Ich will das inhalieren. Ich will das leben. Ich will das atmen. Ich will das ausleben, erleben und erleben lassen. Halleluja. Weil das, Gott, was du mir gegeben hast, ist einfach Licht, Leben und Salz. Und das muss auch so sein und so bleiben. Halleluja. Meine Einladung für dich heute Morgen. Gott möchte, dass ich die Steine meines Gefängnisses haue. Er schreibt neue Geschichte mit mir. Bist du bereit, einen neuen Kampf zu gehen? Bist du mutig genug, heute zu sagen, hey, ich haue Steine runter und lass Gott eine Geschichte schreiben? Bist du heute mutig genug, wenn wir vorher das Wort gehabt haben, einen Blitz in dein Herz schlagen zu lassen? Ich liebe diese Harmonie Gottes. Bist du bereit, heute Morgen zu sagen, ich schlage neue Seiten auf und Gott schreibt neue Geschichte mit mir? Ich verwerfe nicht mehr das, was Gott mir gegeben hat, sondern ich pack's ganz neu. Wegen Menschen warf er, was Gott ihm gegeben hat. Weshalb hast du weggeworfen? Er hat die tanzende Menge gesehen für einen inneren Götter und dann schmeißt er Gottes Wort weg. Welche Menschen haben getanzt vor deinen Augen? Welche Kälbe wurden aufgestellt in dein Leben? Und du willst die heute loswerden. Ich habe 2, 3 Fragen mitgebracht, da möchte man gerne beten. Sind mir meine Berufung und Sendung bewusst? Weißt du, wozu Gott dich berufen hat? Weißt du, was Gott auf deine Steine geschrieben hat? Seine Handschrift in dein Leben, erkennst du es noch? Weißt du, was Gott von dir haben wollte, als er gesagt hat, du bist meins? Mein Freund, wenn das dir verloren gegangen ist, heute ist dein Tag. Ich habe vorher schnell geschaut, was die Zahl 10 in der Bibel bedeutet. Und interessanterweise, die Zahl 10 in der Bibel hat mit Folgendes zu tun. Die Zahl der Verantwortlichkeit des Menschen vor Gott. Ich freue mich auf 10 Jahre Ulm. Sind wir bereit, Verantwortung gegenüber, und da sind ein paar Beispiele und Bibelreferenzen, was alles 10-mal oder 10 Stück in der Bibel gibt. Schau einfach mal nach den Zahlen der Bibel bei Google, kommst du auf sowas. Welche Gaben habe ich verworfen? Und die dritte ist eine Entscheidung. Heute haue ich diese Steine.